glaube, dass die Menschen sterben, wie sie gelebt haben. Und meine Mutter hat ihr ganzes Leben verdrängt. Sie hat nur für die Arbeit gelebt, weil da war sie wer. Sie war auch sehr erfolgreich. Wenn wir selbst irgendwann auf unserem Sterbebett liegen, glaube ich, können wir gut sterben, wenn wir das Gefühl haben, ich habe alles versucht, ich habe die Chancen genutzt, die ich hatte im Leben. Es geht nicht darum, alles erreicht zu haben, was wir uns vornehmen. Es geht auch nicht darum, irgendwie alle Antworten zu finden. Die werden wir nie finden. Es geht nur darum, dass wir sagen können, hey, ich habe es probiert. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir verstehen, dass unsere Eltern es einfach nicht besser konnten. Also so, sie haben aus ihrer Sicht das Beste gemacht.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist der Autor Lars Ament. Er hat mit Büchern wie Dieses bescheuerte Herz oder It's All Good viele, viele Menschen berührt. In seinem neuen Buch Coming Home geht er einen sehr persönlichen Weg. Eine Reise zu sich selbst, zurück in die eigene Kindheit durch Schmerz, Trauer und am Ende vielleicht sogar Heilung. Wir haben über Prägungen gesprochen, über das Gefühl von Heimat, über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern und darüber, was es bedeutet, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Lars hat offen erzählt, was der Tod seiner Mutter in ihm ausgelöst hat, warum Verstehen nicht dasselbe ist wie Verzeihen und wieso Milde manchmal mehr verändert als jede Anklage. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, abonniere uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Lars, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Frankfurt treffen können, um über dein Buch Coming Home sprechen zu können, um über unser Leben, unsere Prägungen, Glück, Hoffnung, Optimismus und Bestimmung sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich liebe ja Frankfurt am Main. Ist ja die Stadt, in der ich in großen Teilen aufgewachsen bin. Also meine Mutter hat ja hier gewohnt, gearbeitet. Deswegen war ich an den Wochenenden oft hier an der Hauptwache, bin Skateboard gefahren, Frankfurter Bahnhof angekommen und dann drei Stationen mit der S-Bahn. Also ich kenne die ganzen Wege noch, ja. Und Frankfurt hat für mich eine ganz besondere Energie.
Du schreibst in deinem Buch sehr viel über dein ganz persönliches Leben, deine Erfahrungen auch in der Kindheit, wie du aufgewachsen bist, was dich da geprägt hat und du beschreibst eben auch quasi dem Titel entsprechend dieses Gefühl von nach Hause kommen, für sich selbst, in sich sozusagen. Wie fühlt sich denn dieses Zuhause eigentlich an?
Ja, das ist eine gute Frage, weil als meine Mutter gestorben ist vor 2 Jahren, habe ich mich im Prinzip auf die Suche gemacht nach diesem Zuhause. Ich habe dann mein ganzes Leben in Frage gestellt, habe wirklich so auch meinen ganzen Lebensweg so auf den Prüfstand gepackt, weil mir irgendwie klar geworden ist, dieses Gefühl von irgendwo ankommen, ein Zuhause zu haben, das hatte ich nie. Ich hatte natürlich ein Zuhause, ich bin ja bei meinem Vater aufgewachsen, im schönen Haus, im Dorf, von außen betrachtet wohlbehütet. Keine Probleme von außen betrachtet. Aber das hat damals schon angefangen, dass zum Beispiel, wenn ich bei Freunden war und da gab es ein Abendessen, also Abendbrot, klassisch mit Brot, Käse, Schinken und sowas. Und alle saßen da so zusammen. Da habe ich mich immer wohlgefühlt. das war irgendwie für mich immer so ein Indikator für zu Hause. Der Esstisch und die ganze Familie sitzt zusammen und sind da und essen. Und bei uns zu Hause gab es das halt nie, weil meine Mutter nicht da war. Ich bin mit meinem Bruder und meinem Vater in so einer Art WG, will ich das mal sagen, aufgewachsen. Wir haben auch nie wirklich zusammen gegessen, manchmal. Und das war eher so, okay, wir müssen alle unsere Probleme irgendwie hinkriegen. Du musst jetzt putzen, du machst das, Rasenmähen. Alles war so, okay, wir müssen es irgendwie hinkriegen. Aber es war nie ein Gefühl von Ankommen, Durchatmen, so dieses Geborgenheit. Und das ist mir aber nie so klar gewesen. Und dann auch später, als ich dann nach London gegangen bin und da 2 Jahre gewohnt habe nach dem Abitur, hat sich das für mich angefühlt wie, alles, was hier passiert, kriegt keiner bei mir zu Hause mit. Das ist wie ein Abenteuer. Und dann bin ich nach Frankfurt gezogen, in meine erste Wohnung. Das war auch so das Gefühl von, hier bleibe ich eh nicht lange. Dann bin ich nach Berlin gezogen, in meine eigene Wohnung. Und das war so, okay, ist schön, aber auch nur eine Zwischenstation. Das heißt, egal wo ich war, alles hat sich immer so angefühlt wie, das Leben beginnt später. Ich bin immer nur auf der Durchreise. Und mit dem Tod meiner Mama habe ich dann das alles zum ersten Mal so wirklich reflektiert und versucht zu verstehen. Und deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, Coming Home kann nur in dir selbst sein. Also dieses Gefühl von, ich bin in mir angekommen, kannst du nicht im Außen finden. Also auch nicht an einem Ort finden. Das kann hilfreich sein. Es sind auch logischerweise immer die Menschen, die etwas nach, die einem das Gefühl geben, hier bin ich zu Hause. Aber im Kern muss dieses Gefühl in dir selbst sein. Und da bin ich immer noch so, ja, ich bin schon auf einem guten Weg, aber auf dieser Reise befinde ich mich gerade, so in mir anzukommen. Und ich glaube, oder was heißt, ich glaube, ich habe die Ahnung, dass das nie endet.
Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen. Denkst du denn, dass es überhaupt so einen dauerhaften Zielzustand sozusagen gibt? Also, dass du irgendwann mal sagst, ja, jetzt bin ich angekommen, weil am Ende ändert sich ja die Welt drumherum und seine ganz eigene individuelle Welt ändert sich ja auch die ganze Zeit.
Ich glaube, es ist eine Bewusstseinsfrage, dass man erstens das so artikuliert für sich und versteht und dann die Reise genießt. Dass es dann um die Reise geht und dann eben nicht ums Ankommen. Weil ich glaube, wenn du irgendwann das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich ganz da, könnte ich mir vorstellen, ist das so eine Form von Erleuchtung. Und da ist die Frage, will man das überhaupt? Also was passiert denn, Gedankenspiel, du bist jetzt erleuchtet. Und dann? Also was passiert dann? Dann stehst du morgens auf und was machst du dann? Und ich glaube, deswegen ist so dieser Zustand von Erleuchtung gar nicht so erstrebenswert, sondern ich glaube, zu wissen, wohin die Reise geht, das ist wichtig. Also nicht ankommen zu wollen, aber die Richtung zu kennen. Und das habe ich für mich erkannt, weil dadurch erklärt sich eine Menge und ganz viel Druck löst sich und du kannst befreit einfach das Leben leben.
Warum müssen wir eigentlich immer erst irgendwas verlieren oder in eine Krise kommen, damit wir anfangen, das Ganze mal, unser Leben an sich mal vernünftig zu reflektieren?
Ich glaube, das ist total menschlich. Also, solange es keine Probleme gibt, kann man ja ganz unbeschwert durchs Leben gehen. Gibt ja keinen Grund, sich Gedanken zu machen, wenn alles gut ist. Und in der Regel sind das ganz oft Schicksalsschläge, Krankheiten, irgendwie Katastrophen, die passieren, die einen dazu zwingen, sich diese Gedanken zu machen, die man sich vorher gar nicht machen muss, weil es einem ja gut geht. Wenn du dich gesund fühlst, du hast ein paar Euro auf dem Konto, du hast eine Familie, mit der du dich wohlfühlst, enjoy your life. Gibt ja keinen Grund, dann sich künstlich Probleme zu erschaffen, um dann über sie nachdenken zu müssen. Aber oftmals sind es eben diese, ja, Schicksalsschläge, die uns zum Nachdenken bringen. Ist das Leben, was ich führe, eigentlich meins? Und diese Schicksalsschläge führen halt in der Regel dazu, dass du aus dem Unbewussten ins Bewusste gehst. Dass du erstmal so reflektierst, was man eigentlich so macht oder was man gemacht hat die letzten 10, 20, 30 Jahre, was einem vorher nie aufgefallen ist. Weil man halt so in seinen Routinen war, das den Alltag gemacht hat, das gemacht hat, was vielleicht auch die anderen machen. Und das gar nicht in Frage gestellt hat, wie gesagt, weil es keinen Grund dafür gibt. Und ja, sagen aber ganz viele Menschen, die zum Beispiel so ein zweites Leben bekommen haben. Ich bin dankbar für diese Diagnose, denn die hat mir die Augen geöffnet. Ich bin dankbar, dass ich diesen Schicksalsschlag, so schwer er auch war, überlebt habe, denn er hat mich jetzt zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, und ich bin glücklicher als vorher. Hörst du ganz oft. Also, und wenn du diese Geschichte immer wieder hörst von ganz vielen unterschiedlichen Menschen, muss da ja was dran sein. Und ja, so geht's uns allen. Und das ist ja auch schön, es geht uns allen gleich. Egal, wo wir herkommen, egal, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, am Ende wollen wir alle das Gleiche, ein gutes Leben führen, gute Beziehungen führen, erkennen, wer wir sind, glücklich sein. Ja, und oftmals haben wir alle Möglichkeiten und sehen sie nicht, weil es uns im Kern zu gut geht. Hier in Deutschland leben so viele Wohlstandsdepressive. Ich würde mich da durchaus dazu zählen, zumindest damals, vor 10 Jahren, saß ich an meinem Fenster in Berlin, habe rausgeguckt. Ich hatte alles, hatte eine schöne Wohnung, tolle Freundin, hatte ein paar Euro auf dem Konto, konnte von meinem Bücherschreiben leben und habe mein Glück nicht gesehen. Und ich glaube, so im Kern geht's ganz vielen. Wir haben hier Millionen Menschen, die einen vollen Kühlschrank haben, die mit dem Auto irgendwo hinfahren, die einen Job haben und so weiter. Und die glauben, das ist normal. Und die nicht erkennen, das ist nicht normal, das ist einfach Luxus. Und nur weil wir etwas Jahrzehnte ja schon haben in unserem Alltag, heißt es nicht, dass es normal ist. Jetzt erkennen wir so langsam, Moment mal, vielleicht haben wir 30, 40 Jahre über unsere Verhältnisse gelebt und jetzt nähern wir uns der Normalität an und Millionen Menschen kriegen die Krise. Moment mal, was?
Liegt das nicht vielleicht auch daran, dass wir so eine sehr kapitalistische Sicht auf Glück haben? Also, dass wir Glück mal mindestens zu 50% auf Basis von Geld und Wohlstand, materiellen Wohlstand definieren, wenn nicht sogar mehr als 50%, ehrlicherweise. Ich glaube, wenn wir hier auf die Straße gehen, dann sagen die meisten Leute, Geld wäre Glück und Gesundheit kommt vielleicht noch. Aber was man da ja nicht einbezieht, ist überhaupt auch mal sowas wie mentale Gesundheit, also so eine innere Zufriedenheit, so ein inneres Ankommen, so ein sich wohlfühlen da, wo man ist. Und das kann ja das Einzimmer-Apartment genauso sein wie die Luxusvilla. Also das ist ja, Glück hat ja jetzt erstmal nichts mit dem, nicht direkt was mit dem Bankkonto zu tun.
Mir fällt sofort eine Frage ein, die ich glaube, meine Generation ganz oft von ihren Eltern gehört hat. Du bist mit der Schule fertig? Und dann die Frage, Kind, was willst du jetzt machen? Und dann, wenn du gesagt hast, ja, ich möchte gerne mein Hobby zum Beruf machen, als Beispiel, dann haben fast alle Eltern einen Herzinfarkt bekommen, weil Unsicherheit für Eltern das Schlimmste ist für ihre Kinder. Lieber wollen Eltern, dass die ganz viele zumindest, dass ihre Kinder Glück und Unglück, das kann man so, ist nicht so entscheidend. Ja, da müssen wir alle durch. Das waren so die Geschichten. Aber Hauptsache abgesichert. Das heißt, lieber möchten sie ihre Kinder in einen Beruf stecken, in dem die Kinder erstens keinen Spaß haben, zweitens vielleicht auch gar nicht talentiert sind, aber sie kriegen es halt irgendwie hin, dafür sind sie aber abgesichert. Bedeutet, ich muss mir jetzt als Elternteil keine Sorgen mehr machen, weil das Wichtigste, das Geld, die finanzielle Absicherung ist gewährleistet. Das heißt, wir sind aufgewachsen, also mit wir meine ich so meine Generation. Das Allerwichtigste ist im Prinzip finanzielle Absicherung. Alles andere kommt danach. Persönliche Erfüllung, was ist das? Gesundheit, ja, okay, mach halt Sport und ernähr dich vernünftig. Aber im Kern ist die Nummer 1 Priorität finanzielle Absicherung oder was man so sagt als Kind, mach was Anständiges. So, lernen einen anständigen Beruf, dann hast du keine Probleme mehr im Leben, hast du keine Sorgen mehr. Ob es dir dabei gut oder schlecht geht, naja, das wischt man so weg. Und das ist schon eine gesellschaftliche Debatte oder eine gesellschaftliche Analyse einer ganzen Generation. Und das ändert sich halt jetzt mit den Heranwachsenden, mit der neuen Generation, die sagen, Moment mal, ich will gar nicht mehr so viel arbeiten. Ich habe andere Prioritäten, mein Wertesystem ist ein anderes und so weiter. Und das ist ja auch gut. Und das bringt natürlich so eine Gesellschaft ins Wanken, weil auf einmal zwei verschiedene Sichtweisen auf auch das Arbeiten aufeinanderprallt, die dann durchaus Konfliktpotenzial in sich birgt. Ne? Vor allem noch eine Sache, wenn Firmen nicht mehr locken können, nur mit Geld.
Ich habe auch das Gefühl, das liegt auch so ein Stück weit daran, weil wir das natürlich auf die Spitze getrieben haben als Gesellschaft. Also ich habe Wochenende mit ein paar Familienvätern darüber philosophiert, die alle ja ihre Kinder jetzt gerade kurz vor der Versetzung in die nächste Klasse oder sogar mit der Schule schon fertig und so weiter in der Situation sind. Und ich habe dann gesagt, in meiner Schulzeit hatte ich zumindest noch das Gefühl, dass ich mich selber irgendwie ausprobieren konnte. Da hatte ich nicht jeden Tag nachmittags bis spät noch Nachmittagsunterricht und danach musste ich dann nicht auch noch Hausaufgaben machen oder so, sondern gut, Hausaufgaben habe ich ohnehin selten gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich hatte zumindest die meisten Nachmittage sozusagen zur freien Verfügung. Gut, man hätte mehr lernen müssen oder sollen, anderes Thema. Aber ich hatte zumindest die Möglichkeit, eigene Sachen auszuprobieren, irgendwelche Projekte zu starten, Freunde zu treffen, was auch immer. Und ich hatte das Gefühl, dass das in den Generationen nach uns immer weniger wurde. Also die Schule wurde immer länger, der Druck wurde immer größer, es war immer mehr diese sehr akademisierte Gesellschaft und diese Anspruchshaltung, du musst dein Abitur machen, du musst studieren, sonst kann ja aus dir gar nichts werden. Und ich habe das Gefühl, gerade jetzt sind wir genau an diesem Kipppunkt, wo die Jugend, die nachkommenden Generationen selbst sagen, nee, das ist mir jetzt langsam alles ein bisschen zu wild, weil da komme ich ja völlig zu kurz. Es ist ja nur noch dieses, hier die Top 10 Berufe und einen davon wählst du dir jetzt bitte aus, weil dann ist eben die Sicherheit da, dann geht nichts schief und dann kannst du ja glücklich werden.
Ja, ich möchte nicht in der Haut eines heute 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen stecken, weil die Ansprüche heute sind so krass gestiegen. Und wenn man sich mal überlegt, wie sich unsere Welt in den letzten 10 Jahren verändert hat, auch der technologische Fortschritt in den letzten 10 Jahren im Verhältnis zu den letzten 100 Jahren ist enorm. Auch viele Berufe, die vor 15 Jahren noch als absolut krisenfest galten, sind es heute nicht mehr. Der Beruf des Anwalts, ja, wo man sagen würde, okay, als ich Abitur gemacht habe und jemand sagt, er studiert Jura und wird jetzt Anwalt, hätten alle gesagt, wenn es dir Spaß macht, mega, wirst du nie mehr Probleme haben in deinem ganzen Leben. Anwalt mit Arzt ist ja so das Aushängeschild eines seriösen Berufs, Pilot vielleicht noch, ja, so. Lange ist es her. Und heute, siehe da, der ganz normale Anwalt, also was man so ein bisschen abschätzig als Wald- und Wiesenanwalt bezeichnet, den wird es sehr wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr geben. Weil da die KI einfach das ganz automatisiert übernehmen wird. Es wird immer Anwälte geben, die sich hoch spezialisiert haben auf etwas. Aber so der ganze Mainstream, also so die 70-80%, das wird wegfallen. Das heißt, Kinder, die heute, meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt 4, die wird einen Beruf erlernen wahrscheinlich oder in einem Beruf arbeiten, den es vielleicht heute noch gar nicht gibt. Den es vielleicht auch in 10 Jahren noch nicht geben wird. Das heißt, die Ansprüche und die Voraussetzungen haben sich so krass geändert. Dazu kommt, dass die Kinder heute noch in einem Schulsystem sind, das von vor 100 Jahren ist. Ja, völlig veraltet, das mit der Realität im Kern nichts mehr zu tun hat. Und auch hier klafft also so eine große Lücke. Das heißt, wer heute Abitur macht, hat echt enorme Herausforderungen vor sich. Von der Klimakrise möchte ich gar nicht reden. Ja, also so. Und deswegen, ja, viel Glück. Ja, viel Glück. Und aber auch nochmal, im Kern gilt für uns alle das Gleiche. Versuche einfach das Beste aus diesem Leben rauszuholen für dich. Und höre nicht auf die Alten. Es ist so. Höre nicht auf die Alten, weil die Alten, und das meine ich nicht abschätzig, ich bin ja auch mit 47 für einen 20-Jährigen alt. Höre nicht auf mich, höre auf das, was dein Bauchgefühl dir sagt, was du ausprobieren möchtest in deinem Leben. Ich habe es ja auch so gemacht. Als ich mit der Schule fertig war, habe ich nicht das gemacht, was die anderen gemacht haben. Ich habe nicht studiert, ich habe keinen Beruf gelernt. Ich wollte das Leben erleben. Ich bin raus in die Welt und habe Abenteuer erlebt. Und das war mein Weg. Und so bin ich zu dem gekommen, was ich heute mache. Finde heraus, was dein Weg ist. Und höre nicht auf die, die unter Umständen gar nicht verstehen, in was für einer Situation du bist. Weil ist ja klar, ein heute 50-Jähriger kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie das Leben eines 18-Jährigen ist. Weil es so krass unterschiedlich ist zu dem eigenen Aufwachsen. Und deswegen, mein Rat an wirklich junge Menschen, hört es euch an, was die anderen sagen, aber versucht erstens nicht denen zu gefallen, versucht auch nicht euren Eltern zu gefallen, hört auf euer Bauchgefühl und hört auf eure Intuition. Ich weiß, das Stichwort Intuition ist schwer, weil der Lärm von außen so laut ist und wir gar nicht mehr die Zeit haben, wirklich herauszufinden, was ist mein eigener Gedanke zu einem Thema, weil wir machen das Handy an und haben sofort 20 Antworten zu jedem Thema und dann picken wir irgendwas raus und machen eine Antwort zu unserer Antwort, aber wissen gar nicht, ist das wirklich meine Antwort? Ist das wirklich das, was ich will? Oder plappere ich nur das nach, was ich den ganzen Tag in Social Media höre und lese? Und das ist eben auch ein Riesenunterschied. Früher, und mit früher meine ich so, als ich aufgewachsen bin mit 20, 25, musste ich aktiv nach Nachrichten suchen. Ich musste aktiv etwas tun, um etwas herauszufinden. Heute ist es genau umgekehrt. Heute bekommst du 24 Stunden diese Information und du musst dich aktiv dazu entscheiden, das Handy auszumachen, keine Informationen aufzunehmen. Das heißt, das, was vor 20 Jahren ein richtiger Weg war, ist heute exakt das Gegenteil. Ein Beispiel von so vielen Dingen, die sich geändert haben in den letzten 2 Jahrzehnten. Deswegen hör auf dein Bauchgefühl, hör auf deine innere Stimme und erlaube dir, Fehler zu machen. Ich bin der Meinung, die 20er Jahre sind dafür da, Fehler zu machen. Nichts anderes. Du musst mit 21 nicht wissen, was du studierst und dann dabei bleiben und dann auch in den Beruf für immer bleiben. Woher willst du denn wissen, was dir Spaß macht, worin du gut bist, wenn du es nie ausprobiert hast? Ich wusste erst mit 29, dass ich offensichtlich ein Talent habe, Geschichten zu erzählen. Ich war in der Schule nie gut, ich habe mich nie für Literatur interessiert, ich habe nie viele Bücher gelesen, ich habe nie mich für das Thema interessiert, was heute mein Beruf ist. Aber als ich dann die Chance bekommen habe, mit all der Lebenserfahrung, die ich vorher gesammelt habe, habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Und dann habe ich gemerkt, okay, erstens, das macht mir Spaß und zweitens, das kann ich. Ich hätte es aber nie gedacht mit 21. Deswegen, also hört auf niemanden, macht euer Ding und ja, erlaubt euch zu scheitern. Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein wichtiger Teil von Erfolg.
Wie schaffe ich denn da die Balance zwischen globalen Krisen, Weltschmerz, Pessimismus, gesellschaftlichen Erwartungen und dieser, ich meine es gar nicht negativ behaftet, aber diese egoistische Selbstwahrnehmung und zu sagen, ich mache aber trotzdem, also ich muss jetzt auch mal an mich selber denken und nicht immer nur mich davon leiten lassen, was da draußen gerade passiert.
Also ich glaube schon, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem egoistischen Verhalten, so nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Ist mir ganz egal, was mit der Welt passiert. Das ganze Universum dreht sich nur um mich. Und Selbstliebe. Ein Riesenunterschied. Man könnte das verwechseln, wenn jemand sagt, nein, ich entscheide mich für mich. Ich mache das jetzt mal, ich probiere das jetzt mal aus, weil ich möchte herausfinden, ob das gut für mich ist. Kann man von außen betrachtet sagen, naja, okay, jetzt fliegt der nach Miami und macht da irgendwas und postet das auf Instagram und das sieht sehr selbstverliebt alles aus. Oh, jetzt denkt er, er ist ja was Besseres, weil er jetzt in Miami ist und da eine Ausbildung macht als, was weiß ich, irgendwas. Oder man betrachtet es, hey, der hat das Geschenk des Lebens erkannt für sich. Er hat eine Chance bekommen, jetzt nach Miami zu gehen, um dort ein Jahr herauszufinden, ja, mit 21, wozu er in der Lage ist. Und das ist eine Form von Selbstliebe, herauszufinden, wer man ist in dieser Welt. Und ich glaube, wir dürfen jungen Menschen nicht die kompletten Weltprobleme auf die Schultern packen. Also zu sagen, okay, du darfst jetzt nicht mehr fliegen, weil wir haben eine Klimakrise. Also diese ganzen Verbote, jungen Menschen aufzubürden, was die Erwachsenen ja gar nicht schaffen. Das ist einfach ungerecht und auch nicht sinnstiftend und auch nicht hilfreich. So. Also ich bin der Meinung, jeder und jede soll einfach das machen, was er und sie machen kann. Und jeder kann mehr. Also so, dein Bestes ist erstens an jedem Tag was anderes und es ist auch für jeden Menschen was anderes. Ich habe gerade auf dem Weg hierher einen Podcast gehört mit Luisa Neubauer, die sich sehr, ein junger Mensch, Ende 20, die sich seit vielen Jahren für die Klimakrise einsetzt und auch selbst aufopfernd in Teilen unterwegs ist, die mit Personenschutz reisen muss, weil sie einfach so viele Morddrohungen bekommt und so weiter. Nicht jeder Mensch hat diese innere Sicherheit oder auch das Selbstbewusstsein, so etwas zu tun. Das heißt, wenn sich jeder jetzt mit ihr vergleichen würde, dann würden sehr wahrscheinlich ganz viele Menschen denken, oh mein Gott, ich mache viel zu wenig, um was Gutes für die Welt zu machen. Aber trenn doch deinen Müll. Und wenn das dein Beitrag ist, super. Also sich nicht immer mit den Vergleichen, die im Rampenlicht stehen, sondern der alte Kalenderspruch, kehr doch vor deiner eigenen Haustür. Ich habe zum Beispiel in meiner Schwiegereltern oder in meiner Schwiegerfamilie, mein Schwiegervater ist im Iran geboren und sein großer Lebenstraum ist der, dass der Iran irgendwann frei wird. Und er widmet sich in seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Leben wirklich so organisiert Demos und macht ganz viel in der Bewegung, dass der Iran irgendwann frei wird. Und leidet natürlich extrem darunter, weil das eine fast ja, aussichtslose Aufgabe ist. Das ist das große Bild. Ein Onkel meiner Frau, auch Iran, logisch, ungefähr gleich alt, sagt, ich möchte gar nicht das große Bild haben, ich möchte gar nicht den Iran retten, ich möchte den Menschen helfen in meiner unmittelbaren Umgebung, denen ich helfen kann. Also beide wollen etwas helfen, der eine will das Große und scheitert daran, sehr wahrscheinlich, und der andere sagt, Ich kann das Große gar nicht beeinflussen, aber ich kann die Menschen beeinflussen in meinem Umkreis und denen versuche ich irgendwie zu helfen. Mit welchen Mitteln auch immer. Es gibt nicht richtig oder falsch, sondern versuche herauszufinden, was passt zu mir, was passt zu meinem Leben, was kann ich auch leisten.
Wenn wir mal zurück in deine Kindheit gehen. Es ist ja in der Regel so, dass man als Kind selber ganz lange gar nicht merkt, dass man jetzt vielleicht nicht in der perfekten Normfamilie, die gibt es sowieso nicht, aber in so einer perfekten Vorstellung einer Familie aufwächst, sondern man ist ja den Status quo erstmal gewohnt. Man kennt es ja nicht anders selbst. Und dann fängt man irgendwann vielleicht an, bei anderen Freunden, Familien, wo man vielleicht zu Gast ist, zu merken, da läuft es irgendwie anders. Wann war denn bei dir der Moment, wo du gemerkt hast, das ist bei uns vielleicht schon anders, mal wertfrei erstmal, aber anders als vielleicht bei Freunden, die man hat und so weiter?
Also interessanterweise habe ich das als Kind gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe mir, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals zu Hause saß und mir Gedanken gemacht habe darüber, dass es bei uns anders ist als beim Peter oder beim Thomas. Das kam erst eigentlich viel, viel, viel später, als ich gar kein Kind mehr war. Weil als Kind ist das, was du hast, jeden Tag normal. Und es läuft ganz viel im Unbewussten ab und ganz viel auch, wenn dich als Kind Dinge belasten, wenn du ein Trauma erleidest, was ja so viele Kinder erleiden, das ist ja eine unterschwellige Energie. Und das nimmst du nicht bewusst wahr, sondern auch dein Gehirn versucht, das zu verarbeiten, indem es wegschließt. Weil dein Gehirn will ja, dass du weiterhin funktionierst, als Kind, als Mensch. Und erzählt dir, wie bei mir auch, einfach eine andere Geschichte. Und das ist halt das Krasse am Gehirn, wie das funktioniert. Es will dich beschützen vor der Wahrheit. Also erfindet es eine alternative Wahrheit, die du aber als die Wahrheit abspeicherst. Natürlich habe ich darunter gelitten, dass meine Mutter weggegangen ist. Als Sohn oder als Junge. Logisch. Heute. Damals und auch bis vor kurzem habe ich die Geschichte erzählt, die Scheidung meiner Eltern, die hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Im Gegenteil, das war super. Am Wochenende war ich bei der Mama, hatte alle Freiheiten, durfte irgendwie Kabelfernsehen gucken, was ganz neu war. Also alle Serien aus Amerika kamen so in den 90er Jahren, 80er Jahren, Knight Rider und A-Team und die ganzen Karate-Filme und so. Das war alles ganz neu. Bei meinem Vater gab es kein Kabelfernsehen, bei meiner Mutter schon. Mega. Ja, war doch super für mich. Danach ein bisschen Schule gewesen und am nächsten Wochenende wieder. Dass meine Eltern sich überhaupt mal getroffen haben. Also, die passen doch gar nicht zusammen. Ist doch klar, dass die sich haben scheiden lassen. Logisch, war für mich gar kein Problem. Im Gegenteil, ich hatte das beste Leben. Das war die Erzählung, die ich bis zum Tod meiner Mutter vor Gericht unterschrieben hätte. Und so stark ist unser Gehirn, so viel Macht hat unser Gehirn. Ich habe erst mit 45 in der Retrospektive, als ich darüber nachgedacht habe, festgestellt, Moment mal, ich habe doch an den Wochenenden immer Fußball gespielt. Im Verein. Und als ich ein bisschen älter war, habe ich immer Basketball gespielt im Verein. An den Wochenenden. Ich kann gar nicht jedes Wochenende bei meiner Mutter gewesen sein, so wie meine Erzählung es immer mir vorgegaukelt hat. Warum? Damit ich daran nicht zerbreche. Damit ich nicht ständig das Gefühl habe, ich vermisse meine Mutter als Kind, habe ich die Erzählung, ja, erzählt. Die Scheidung meiner Eltern war super. Ich konnte an den Wochenenden immer Karate Kid gucken.
Es gab eine Stelle in deinem Buch, da musste ich echt ein bisschen nachdenken, wo du geschrieben hast, du hast gar nicht so viele Bilder von deiner Mutter im Kopf. Und dann habe ich so in meine eigene Kindheit zurückgedacht und habe auch festgestellt, ich habe wenig, sehr wenig und noch weniger ehrlicherweise positiv behaftete Bilder im Kopf abgespeichert. Trickst uns da unser Hirn auch irgendwie ein bisschen aus, dass es die dann eben auch, wie du gerade schon beschreibst, die negativ behafteteren Dinge einfach quasi ausblendet, weil die poppen bei mir immer nur so episodenhaft dann auch tatsächlich auf. Also wenn man dann tiefer reingeht und mal versucht, das irgendwie auch für sich aufzuarbeiten, dann kommt man da schon ran, aber das sind dann so einzelne Schlaglichter sozusagen, die im wahrsten Sinne des Wortes wie so ein Schlaglicht irgendwo auftauchen.
Das ist ganz interessant. Es gibt ja einen Grund, warum vor Gericht Zeugenaussagen so ungern genommen werden, weil der Mensch sich einfach nicht erinnert. Oder die Erinnerung einfach bruchstückhaft ist. Manchmal glauben wir auch etwas zu sehen, haben aber was ganz Falsches gesehen. Manchmal sind wir 100% sicher, das Auto war grün, das Auto war braun. Und logischerweise ist unser Gehirn und auch meins einfach die Erinnerung, ja, oft auch falsch. Also als ich mit meinem Bruder darüber gesprochen habe, mein Bruder ist 4 Jahre älter, auch als er mein Buch gelesen hat, hat er gesagt, das ist so interessant, deine Sichtweise, auch so deine Perspektive auf unser Aufwachsen zu sehen, ist so interessant, weil er in Teilen eine andere Perspektive hat. Warum? Er war 4 Jahre älter und wenn du ein Kind bist, sind 4 Jahre gigantisch und er hat einfach viel mehr auch positive Erinnerungen an unser Aufwachsen als ich. Und ich habe zum Beispiel ganz wenige Bilder, so von mir unter 10 im Kopf, mein Bruder recht viele. Aber als ich 8 war, war er auch schon 12 und hat ganz andere Sachen gemacht und war auch viel weniger zu Hause, weil er schon, ja, sich mit Kumpels getroffen hat und schon auch übernachten durfte und sowas. Viel selbstständiger war. Und ja, super interessant. Und es gibt aber, also die Psychologie sagt ja, wenn Kinder traumatische Erlebnisse hatten in ihrer Kindheit, dann ist das ein Indikator dafür, wenn du dich nicht erinnern kannst.
Das ist übrigens ganz spannend, dass du das mit Christoph gerade sagst, weil bei mir war es genau umgekehrt. Also mein Bruder ist jünger als ich und der sieht das alles ganz anders. Also für ihn war das alles in Ordnung, so wie es war und verklärt das eher ins Positive, während ich da schon eine sehr deutliche negative Meinung habe.
Es ist ja auch klar, es gibt ja nicht die Wahrheit. Also klar gibt es, wenn wir so in die Wissenschaft gehen, ja, natürlich gibt es die Schwerkraft. Das ist eine Wahrheit. Also alle physikalischen Wahrheiten sind natürlich so Facts. Aber alles, was die persönliche Wahrnehmung betrifft, also unser Miteinander, hat jeder seine eigene Wahrheit. Und alles ist auch in einer Form richtig. Und ich schreibe ja auch in dem Buch, das ist meine Perspektive. Und deswegen war es auch so wichtig, die Geschichte meiner Mutter auch nochmal nachzuerzählen, um zu verstehen, was ist ihre Perspektive und wo kommt sie eigentlich her und warum hat sie Dinge gemacht, wie sie sie gemacht hat? Welche Trauma hat meine Mutter durchleben müssen und so weiter? Also um zu verstehen. Und ja, das ist so entscheidend. Also mein Bruder zum Beispiel hat mir Geschichten erzählt, da sage ich, ich habe 0 Erinnerungen daran. Was aber auch daran liegt, mein Bruder war immer gesund. Mein Bruder war jetzt in der Schule immer gut. Mein Bruder war immer selbstständig. Mein Bruder hat schon immer sein eigenes Ding gemacht. Schon als kleiner Junge hatte er seinen eigenen Schlüssel, ist dann nach der Schule zu seinen Kumpels gegangen und erst am Nachmittag nach Hause gekommen. Diese typischen Schlüsselkinder, die es damals gab. Und bei mir war das halt anders, weil ich als Kind eben so viel krank war. Das heißt, bei mir war das dann so, dadurch, dass meine Mutter nicht da war, hat dann die Frau Herbert, siehst du, das ist schon so lange her und der Name fällt mir natürlich noch ein, das war unsere Haushaltshilfe, die hat dann an meinem Bett gesessen, als ich krank war. Mein Vater war arbeiten, die hat mir den Milchreis mit heißen Kirschen gemacht und mir den ans Bett gebracht und nicht meine Mutter. Dadurch, dass mein Bruder nicht krank war, nie, der war immer kerngesund, hatte er dieses Erlebnis mit Frau Herbert nie, das für mich aber so prägend war. Deswegen sind natürlich die Erinnerungen bei mir, die bestehen bleiben, ganz andere als bei meinem Bruder. Mein Bruder hat gesagt, weißt du noch, als die Mama mal an einem Geburtstag, an meinem, weiß nicht, 6. Geburtstag oder 7. Geburtstag mal alle für alle Kinder irgendwie Pizza gebacken hat. Da war ich halt 3. Keine Ahnung. Ja.
Du hast gerade schon über die Gründe und Prägungen auch deiner Mutter gesprochen. Für mich ist es immer so ein ganz schmaler Grat zwischen man kann sehr tief da reingehen und sehr, sehr gut verstehen, woher gewisse Verhaltensmuster, Verhaltensweisen kamen oder kommen. Und oft lässt sich das auch alles erklären mit traumabelasteten Großeltern sozusagen dann und Ähnlichem. Und trotzdem, finde ich, gibt es so rote Linien, wenn die überschritten werden, ist es schwierig, daraus dann abzuleiten, ja, hier, ich gebe dir die Hand und ich kann das irgendwie verzeihen, was du da getan hast. Wie ging es dir denn damit? Weil irgendwann ist man ja an dem Punkt, man hat da so ein komplettes Bild und kann quasi wie so ein, fast schon wie so ein Rechtsanwalt irgendwie die Ursachen darlegen und vor Gericht sozusagen verteidigen, warum das Verhalten so war. Aber das heißt ja nicht, dass man für sich selber dann sagt, jetzt, wo ich verstehe, warum du so warst, wie du warst oder bist, wie du bist, mache ich dann Haken drunter und sage, es okay.
Das stimmt. Es gibt gewisse rote Linien und die hat auch meine Mutter überschritten. Es ist ja immer die Frage, wo will man hin? Also will ich jetzt für immer in der Opferrolle sein und meiner Mutter die Schuld geben für was auch immer? Oder will ich sagen, okay, ich möchte einfach verstehen? Über das Verstehen komme ich ins Verzeihen und dann geht's in die Heilung. Es geht ja in der Frage Eltern-Kind und wenn ein Trauma da ist oder wenn eine Differenz da ist oder wenn etwas passiert ist und man müsste darüber reden. Es geht ja immer um die eigene Heilung. Es geht nie um die andere Heilung. Also es geht um das eigene Vergeben. Man vergibt einem anderen Menschen ja nicht für ihn, sondern man macht es ja für sich. Und bei meiner Mutter war es halt so, dass ich am Todesbett oder am Sterbebett saß und mit ihr reden wollte. Tagelang, wochenlang, immer wieder habe ich versucht, Mama, es gibt gewisse Dinge, ich möchte sie gerne verstehen, können wir darüber reden? Und meine Mutter hat quasi die Aussage verweigert, weil du gerade auch das Bild mit dem Gericht angespielt hast. Meine Mutter hat die Aussage verweigert, sie hat immer nur gesagt, es ist alles okay. Bei allen Themen, gab so viele unterschiedliche Themen, die wir besprechen mussten. Persönliche Themen, aber eben auch so ganz banale Themen. Ja, wie machen wir das denn jetzt, wenn du stirbst? Gibt es irgendwas, das wir wissen müssen? Also, ja, hilf uns. Was, so Mama, was habe ich jetzt zu tun? Du bist die Einzige, die mir da jetzt einen Rat geben kann oder die Antwort kennt. Hilf mir, ich brauche dich. Und alles, was sie sagt, es ist alles gut. Und da war ich natürlich wütend und komplett frustriert und enttäuscht. Und ich bin auch Vater einer Tochter und ich würde mit meiner Tochter niemals so reden. Oder eben nicht reden. Ich würde alles tun, um meine Tochter zu schützen, auch vor Gefahr. Und meine Mutter hat es eben nicht gemacht. Das heißt, in ganz vielen Dingen hat sie eine rote Linie überschritten, wo ich mich dann frage, warum? Also so, ich verstehe es nicht. Später habe ich dann begriffen, in ihr muss so viel Schmerz gewesen sein und so viel Leid gewesen sein, dass sie selbst, als es darum ging, den Mutterinstinkt zu aktivieren, dass dieser innere Schmerz größer war als der natürliche Drang, dein Kind zu schützen. Und da hatte ich Mitleid. Und ich habe dann so gedacht, krass, wie muss das Leben meiner Mutter ausgesehen haben, all die Jahrzehnte nie über ihre Gefühle geredet zu haben, nie über ja diesen inneren Schmerz geredet zu haben. Meine Mutter hat nie Therapie gemacht, hat nie sich anvertraut, oder was heißt anvertraut, hat nie über ihre Themen gesprochen. Jedenfalls nicht mit mir und ich wüsste auch nicht mit wem. Und es gibt einen Moment, es war krass, erst vor kurzem. Da habe ich mit meinem Bruder telefoniert, lange. Und da hat er gesagt, er hat sich an eine Situation erinnert, da war er schon Anfang, Mitte 20. Da hat er noch in München gearbeitet und ist manchmal nach Frankfurt gefahren, um was zu machen, hat da eben bei meiner Mutter übernachtet. Und jedes Mal, wenn er wieder weggefahren ist, hat meine Mutter geweint. Und dann hat mein Bruder gefragt, Mama, warum weinst du denn? Und dann sagt sie zu ihm, ich habe immer gedacht, ich hätte noch Zeit. Und jetzt sehe ich, diese Zeit ist weg und kommt nie wieder. Und dann hat sie versucht, einfach weil ich ein bisschen jünger war, ich war dann zwar auch schon 20, oder ja, ungefähr, hat sie immer versucht, bei mir sehr viel wieder gut zu machen. Und hat das aber nie so richtig hinbekommen. Also so, sie hat es immer versucht mit Geschenken oder mit, ja, Gegenständen. Und konnte aber nie diese Tür öffnen in sich. Und das muss so wehgetan haben. Das muss man aber auch verstehen, wo meine Mutter herkam. Und das ist dann eben dann doch entscheidend. Meine Mutter war die Tochter von Heimatvertriebenen. Ist in einem, heute würde man sagen, Flüchtlingscamp auf die Welt gekommen. Ist in bitterer Armut aufgewachsen. Sie wurden dann verteilt nach Baden-Württemberg, wurden in eine Familie gesteckt, wo sie dann gewohnt haben, wo sie aber auch nicht willkommen waren. Das heißt, meine Mutter ist aufgewachsen in einem konstanten Klima des Nicht-Willkommenseins, des auch Nicht-Ankommens. Da sind wir wieder mit Heimat und Coming Home und das Gefühl von zu Hause. Meine Mutter hat sich ihre ganze Kindheit nicht willkommen gefühlt. Meine Mutter war immer die andere, die nicht von hier ist. Meine Mutter wurde eben nicht zum Kindergeburtstag eingeladen in der ersten Klasse. Meine Mutter ist, als sie Abitur gemacht hat, immer noch von ihrem Lehrer gefragt worden, als er Schwäbisch gesprochen hat, Carla, verstehst du uns überhaupt? Du bist ja nicht von hier. Meine Mutter war die Erste, die Abitur gemacht hat in ihrer Familie. Meine Mutter, auch als ältestes Kind, hatte schon früh die Verantwortung für die anderen Kinder. Meine Mutter hat nie Liebe bekommen von ihren Eltern, so wie ich sie meiner Tochter gebe, mit Umarmungen, mit Küssen, mit, ich sag meiner Tochter jeden Tag 100 Mal, ich liebe dich. Das hat meine Mutter nie gehört. Die Liebe, die meine Mutter bekommen hat, war, es gab Essen auf dem Tisch. Und sonst hatten Gefühle keinen Raum. Jeder musste seine Rolle erfüllen und es ging ums Überleben und es ging darum, alle durchzukriegen. Und wenn du so aufwächst, wenn das deine Glaubenssätze sind, wenn deine Glaubenssätze sind, das Leben ist schwer. Für Liebe muss man etwas tun. Wer Erfolg haben will, muss leiden. Nichts ist umsonst. Ich bin nicht willkommen. Wenn das die Brille ist, durch die du die Welt siehst, dann siehst du die Welt anders als ich und du. In der damaligen Zeit auch, 70er Jahre, 60er Jahre. Dann ist meine Mutter ungewollt schwanger geworden mit meinem Bruder. Meine Mutter war 19. Jetzt stell dir mal vor, du bist 19 in der damaligen Zeit. Hast keine finanziellen Rücklagen, hast eine Familie, die sehr traditionell ist, die sagt, Moment mal, eine Unverheiratete, die jetzt schwanger ist, Problem. Meine Mutter wollte immer was reißen. Das habe ich übrigens von meiner Mutter, nicht von meinem Vater. So, dann bist du 19, was machst du? Hast eine Sommeraffäre gehabt mit meinem Vater, du wirst schwanger. Mein Vater übernimmt Verantwortung, sagt, okay, wir heiraten, ich übernehme Verantwortung, wir bauen ein Haus, wir gründen eine Familie. Aus der Sicht der Gesellschaft, super, Applaus für meinen Vater. Auf einmal steckt meine Mutter in einem Leben drin, das sie nie wollte und wo sie sich nie wohlgefühlt hat. Sie hat es aber versucht, irgendwie hinzukriegen. Dann hat meine Mutter studiert. Nebenbei bin ich dann gekommen. Ich war auch kein Wunschkind. Mein Vater wollte aber ein zweites Kind, damit mein Bruder nicht alleine aufwächst. Wie das halt damals so war. 2 Kinder, 4 Jahre Abstand. Der Klassiker. Jetzt bist du irgendwann 25, wie meine Mutter. 26, 27. Hast 2 Kinder. Bist in einer Rolle, die du nie wolltest. Und siehst auf einmal dein Leben an dir vorbeiziehen. Bist immer abhängig vom Mann. Auch finanziell. Was machst du dann? Und dann hat meine Mutter die Entscheidung getroffen, okay, sie verlässt die Familie und geht einen anderen Weg.
Auch ein mutiger Schritt eigentlich aus ihrer...
Super mutig. Und meine Mutter hat natürlich auch darunter gelitten. Sie hat uns ja geliebt. Auf ihre Art. Was ja bewiesen hat, dann viele Jahre später, als sie zu meinem Bruder gesagt hat, als er schon erwachsen war, ich auch. Ich dachte, ich hätte noch Zeit und jetzt seid ihr erwachsen und ich habe alles nicht mitbekommen. An jeder Entscheidung hängt ein Preisschild. Und was ich auch am Ende in das Buch geschrieben habe, was mir wichtig war, stellt euch mal vor, meine Mutter wäre mein Vater gewesen. Also mein Vater hätte die Familie verlassen, meine Mutter wäre alleinerziehend gewesen und so. Hätten alle gesagt, ja und? Ist doch ganz normal. Gibt es doch millionenfach. Auch hier eine andere Perspektive. Das entschuldigt nicht das Verhalten meiner Mutter, dass sie uns im Stich gelassen hat. Aber wenn es mein Vater gemacht hätte, hätte die Gesellschaft gesagt, ja, ist kein Problem. Auch das ist eine Wahrheit. Auf die gleiche Situation.
Das heißt, wenn du rückblickend auch auf das sozusagen späte Verhalten deiner Mutter blickst, würdest du sagen, innerlich hat sie wahrscheinlich schon sehr auch gehadert mit vielleicht ihren Lebensentscheidungen, aber auch vielleicht der Art und Weise, vor allem wie sie mit euch umgegangen ist, konnte aber bis zuletzt nie wirklich auch selbstkritisch darüber sprechen mit anderen.
Ich glaube, dass die Menschen sterben, wie sie gelebt haben. Und meine Mutter hat ihr ganzes Leben verdrängt. Sie hat nur für die Arbeit gelebt, weil da war sie wer. Sie war auch sehr erfolgreich. Da konnte sie was bewegen, da konnte sie was verändern. In meinen Augen war meine Mutter wie in ihrer Arbeit wie so ein Avatar. Ist sie in so eine Rolle geschlüpft und da konnte sie sich voll entfalten. Meine Mutter hat sehr analytisch gedacht, konnte komplexe Vorgänge verstehen und so weiter. Und in ihrer Arbeit war sie zu Hause. Dieses Gefühl von Coming Home hatte sie in ihrer Arbeit. Deswegen, was für andere eine Bestrafung gewesen ist, an den Wochenenden zu arbeiten, Überstunden, war für meine Mutter immer Belohnung. Natürlich hat sie immer geschimpft über ihre Arbeit und dass die anderen das alles nicht verstehen und so. Aber im Kern war die Arbeit meiner Mutter ihr ganzes Leben und alles andere war eher belastend für sie. Und deswegen hat sie auch noch bis zum Schluss auf der Palliativstation mit dem Tablet da gesessen und hat an Seminaren und Meetings teilgenommen. Wo sie mich dann rausgeschickt hat und gesagt hat, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss noch hier ein Meeting machen, das ist wichtig. Auf der Palliativstation, 2 Wochen vor ihrem Tod. Und natürlich dachte ich, okay, Mama, mit denen kannst du reden, mit mir nicht. Ist das wichtiger? Die Wahrheit war, für meine Mutter, ganz wertfrei, war das wichtiger. Weil das in ihrem Leben der rote Faden war. Ihre Arbeit, da war sie wer. Und mit mir hätte sie eine Tür aufmachen müssen, die sie ihr ganzes Leben lang aus Gründen wahrscheinlich zugelassen hat. Und das wollte sie nicht. Und das muss man ertragen. Jeder lebt sein eigenes Leben. Jeder trifft eigene Entscheidungen für sein eigenes Leben, auch wenn mir das als Sohn nicht passt. Es ist das Leben meiner Mutter gewesen und sie darf über ihr Leben selbst entscheiden. Sie durfte über ihr Leben selbst entscheiden. Finde ich das gut? Nein. Habe ich in gewissen Situationen darunter zu leiden gehabt? Ja. Aber es ist das Leben meiner Mutter gewesen. Und sie hat es nicht gegen mich gemacht. Das ist ganz wichtig. Das habe ich auch dann in der Trauerarbeit verstanden. Sie konnte es nicht besser. Das war ihre Art, mir zu zeigen, das ist mein Bestes. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe ihr mal aus meinem Online-Shop ein T-Shirt mitgebracht, auf dem dankbar stand. Und das hat sie auch dann angehabt, immer mal wieder. Und dann irgendwann, als klar war, dass jetzt die Zeit bald kommt, wo sie stirbt und sie auch dann so bettfein gemacht wurde von den Krankenschwestern, so okay, das ist jetzt dein letztes Outfit, hat sie darauf bestanden, dieses T-Shirt anzuziehen. Sie wollte in meinem T-Shirt sterben. Und das hat die Krankenschwester mir ganz klar gesagt, dass das meiner Mutter ganz wichtig war. Und das war ihre Art zu sagen, ich liebe dich.
Was wir daraus ja lernen können, ist, dass wir uns eigentlich viel früher eben mal diesen Halt einbauen sollten, um zu sagen, wir halten jetzt wirklich mal inne, hören wirklich in uns rein und reflektieren, ob das, was wir da gerade machen, wie wir leben, wie wir mit anderen umgehen, wirklich so richtig ist und ob wir damit glücklich sind vor allem. Weil es kann ja sein, dass man mit der Art und Weise, wie man sein Leben lebt und sagt, am Ende kann ja auch rauskommen, ist alles super so und ich mache so weiter. Aber dass man das zumindest regelmäßig macht und dann vielleicht auch den Mut hat, Dinge radikal anders zu machen, wenn man zu dem Schluss kommt, das passt irgendwie nicht so ganz, oder? Weil am Ende ist es ja nie zu spät. Also ich kann ja auch theoretisch 2 Tage vor meinem Ableben noch sagen, ich gehe jetzt absolut radikal anders mit meinen Menschen, mit den Menschen in meinem Umfeld um.
Ich glaube, entscheidend ist, dass man es versucht. Du wirst, wie sagt man so schön, einen alten Hund kann man nicht mehr erziehen. Du wirst oftmals scheitern, wenn du versuchst, deinen alten Herrn auf dem letzten Meter noch irgendwie ändern zu wollen oder irgendwie aus ihm was herauskriegen zu wollen, was er ja jahrzehntelang irgendwie nicht gesagt hat oder Gefühle nicht offenbart hat. Daran wirst du scheitern. Sehr wahrscheinlich. Wenn du mit einer Erwartungshaltung in so ein Gespräch gehst. Aber wenn du es versuchst, liebevoll, ohne Vorwurf, das ist entscheidend, ohne jetzt etwas hören zu müssen. Man darf ja auch nicht vergessen, diese Generation unserer Eltern, die sind ganz anders aufgewachsen. Da wurde nie über Gefühle gesprochen. Nie. Es war nicht mal ein Thema. Im Gegenteil, wer über Gefühle spricht, war schwach. Diese alte Generation. Wenn du so aufwächst und das deine Wahrheit ist, dann bleibt es auch deine Wahrheit, wenn du 70, 80 bist. Ganz oft. Das heißt, auch hier milde zu sein. Zu verstehen, okay, meine Eltern sind einfach in einer anderen Welt auch groß geworden, mit anderen Glaubenssätzen und so weiter. Man darf auch das Leben unserer Eltern nie nur aus unserer Sicht sehen, sondern versuchen mal ein paar Meter in den Schuhen unserer Eltern zu gehen. Milde sein, das ist ganz wichtig. Das ist wirklich eines meiner Lieblingswörter geworden in den letzten 1-2 Jahren. Milde. Aber es probieren, darauf kommt's an. Wenn wir selbst irgendwann auf unserem Sterbebett liegen, glaube ich, können wir gut sterben, wenn wir das Gefühl haben, ich habe alles versucht, ich habe die Chancen genutzt, die ich hatte im Leben. Es geht nicht darum, alles erreicht zu haben, was wir uns vornehmen. Es geht auch nicht darum, irgendwie alle Antworten zu finden. Die werden wir nie finden. Es geht nur darum, dass wir sagen können, hey, ich habe es probiert. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und das ist alles. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel ganz oft, weil Menschen zu mir kommen und sagen, ey, Lars, ganz ehrlich, also ich versuche seit Jahren irgendwie an meinen Vater ranzukommen, an meine Mutter ranzukommen. Oft sind es die Väter, interessanterweise. Keine Chance. So, und dann sage ich, okay, versuch doch mal, leg doch mal das Buch dahin und sag, Papa, lies das mal. Einfach nur lesen, gar nichts sagen und warte mal ab, was passiert. So, und dann frag mal nach 3 Monaten, und Papa, hast du das Buch gelesen? Und dann warte mal, was passiert. Vielleicht ist das ja so ein Türöffner. Über die Hintertür, ohne Vorwurf, ohne Erwartungshaltung, liebevoll. Du wirst nie etwas aus deinen Eltern rauskriegen, wenn du sagst, Papa, wir müssen jetzt reden. Ich bin heute so, weil du damals das gemacht hast. Ich habe heute die Probleme, weil du mich damals nicht in den Arm genommen hast. Also so mit Vorwurf kommst du nicht weit.
Vielleicht da noch ein Abschlussgedankenspiel dazu. Wie gehst du denn da mit diesem Spagat zwischen auf der einen Seite vielleicht Wut, Enttäuschung, alles, was so an negativen Gefühlen zusammenkommt, und auf der anderen Seite so einer diffusen Dankbarkeit? Weil ja, du kannst dich natürlich beschweren, dass alle negativen Dinge, die man so fühlt, wo man die man irgendwie dem zuordnen kann, dadurch kommen. Aber wenn ich heute so zurückdenke, bei all der Wut, die ich vielleicht meinen Eltern gegenüber habe, weiß ich auch ganz genau, ich würde heute nicht ansatzweise machen, was ich mache, oder wäre nicht ansatzweise da, wo ich bin, wenn die Dinge damals anders gelaufen wären. Also wenn ich in so einer rosaroten, perfekten Familie aufgewachsen wäre, dann wäre ich vielleicht heute Anwalt. Das hat mich in der Grundschule immer fasziniert. Aber ja, es ist ja schon so ein Spagat, weil die Dinge, die einen prägen, die machen ja auch im Positiven wie im Negativen die Person, die man dann später wird.
Ich glaube, entscheidend ist, dass wir verstehen, dass unsere Eltern es einfach nicht besser konnten. Also so, sie haben aus ihrer Sicht das Beste gemacht. Und auch meine Tochter wird sicherlich irgendwann mal sagen, Papa, da hast du echt irgendwie was verbockt. Wir sind halt auch nicht perfekt. Und was mir geholfen hat, war, dass ich mir überlegt habe, okay, was ist die Botschaft jetzt? Also was darf ich jetzt lernen aus dieser ganzen Situation? Und ich habe mich gefragt, war das Leben meiner Mutter für mich ein Vorbild oder eine Warnung? Und dann habe ich für mich ganz klar die Antwort gefunden, das Leben meiner Mutter war für mich eine Warnung. Also kann ich es bei meiner Tochter besser machen. Und dadurch, dass ich ja auch ganz viele Anteile meiner Mutter in mir trage, also ich habe es vorhin gesagt, dieses Gefühl von, ich will was reißen im Leben, ich will was auf die Beine stellen, ich will irgendwas was machen, das habe ich von meiner Mutter, nicht von meinem Vater. Und aus dem Grund habe ich heute in 18 Jahren 17 Bücher geschrieben. Das sind die Anteile meiner Mutter. Und auch ich will manchmal von zu Hause weg und irgendwie auf das Seminar gehen, da einen Vortrag halten, 3 Tage länger in Berlin bleiben, weil ich dort die Menschen treffen kann, die mir wiederum helfen können und so weiter in meinem beruflichen Kontext. Das heißt aber immer, da bin ich nicht zu Hause. Und ein Bewusstsein dafür zu kriegen, dass die einzigen, die sich an deine Überstunden erinnern werden, deine Kinder sind. Das hat mir geholfen, einfach bessere Entscheidungen zu treffen. Auch für meine Tochter und für uns als Familie. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht mehr verreise und nicht mehr auf Seminare gehe und auch nicht mehr in Berlin bin, um da Menschen zu treffen, die ich interessant finde. Das heißt einfach, ich habe durch den Tod meiner Mutter verstanden, dass es an mir liegt, welches Verhältnis meine Tochter zu mir hat. Nur an mir. Meine Tochter will 24 Stunden mit mir spielen. Wie viel Zeit ich ihr gebe, liegt an mir. Und das ist entscheidend. Es liegt einzig und allein an mir, welches Verhältnis meine Tochter und ich haben werden für unser restliches Leben. Und das habe ich durch meine Mutter erkannt.
Klingt so simpel, aber ist vielleicht so die Kernbotschaft am Ende. Die Leute, die sich freiwillig oder unfreiwillig committed haben, den Rest ihres Lebens mit jemandem zu verbringen, sollten nun mal auch diejenigen sein, die immer die oberste Priorität haben. ob das Partner sind oder Kinder. Deshalb freiwillig, unfreiwillig. Aber das vergessen wir oftmals. Und dann haben wir wieder irgendeinen Job und sind der Meinung, der ist jetzt aber wichtiger. Und ja, deshalb auf sich selber achten und auf die achten, die im wirklich absolut direkten Umfeld sind.
Das ist natürlich überhaupt nicht einfach. Vor allem als Selbstständiger diesen Spagat hinzukriegen zwischen Family Time, aber eben auch Geld verdienen für die Familie. Es ist ja nicht nur so, dass man jetzt Geld verdient für seine eigenen Hobbys, sondern man macht es ja auch für die Familie. Me-Time, dann aber auch dem Partner oder der Partnerin den gleichen Raum einräumen. Es ist eine Herkulesaufgabe, und an der wir aber alle wachsen dürfen. Und wir müssen halt nicht perfekt sein, wir müssen einfach nur das Beste machen. Mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Und Kommunikation ist das A und O in so einer Situation mit seinem Partner, mit seiner Partnerin. Und ich war da auch mal an meinem Limit. Deswegen gibt es das Bonuskapitel am Ende. Was mir ganz wichtig war, reinzuschreiben, dass man kann immer gute Absichten haben. Man kann immer irgendwo hinfahren. So wie ich. Ich war auf Kreta und habe dann da irgendwie Antworten gefunden auf mein Leben. Das ist alles richtig und schön und gut, aber dann kommst du wieder zurück und dann kickt der Alltag mit all seinen Herausforderungen und auf einmal sieht es dann doch wieder anders aus. Und deswegen das letzte Kapitel, 6 Monate später, was ist passiert? So, wir hatten eine krasse, eigentlich unsere erste große Krise, Beziehungskrise. Ja, und das haben wir dann ganz gut hinbekommen, eben mit Kommunikation, mit einem guten Coaching, mit einer guten professionellen Begleitung, die so Themen einordnet. Und heute sagen wir, hey, hat sich rentiert, und reden, reden, reden. Deswegen war ich ja so enttäuscht, dass meine Mutter nicht geredet hat. Reden, reden, reden ist der Schlüssel zu fast allen Problemen. Im Kleinen wie im Großen.
Reden und sich auch Hilfe holen, wenn man alleine oder auch gemeinsam nicht weiterkommt.
Ja. Also reden, reden, reden und zuhören, zuhören, zuhören. Und zwar zuhören, um zu verstehen, und nicht zuhören, so wie in den Talkshows, um sofort seine eigene Agenda wieder auf den Tisch zu packen. Zuhören, um den anderen zu verstehen, nicht um ihn von mir überzeugen zu wollen. Denn erst wenn ich verstehe, warum du etwas machst, kann ich darauf eingehen und kann man eine Lösung finden.
Absolut. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir da mal so einen Ritt durch Prägung und Bestimmung machen konnten.
Vielen Dank.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.